Hallo, so schön, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir noch einmal in die Astrologie eintauchen, als Spiegel der Seele, als kosmische Sprache so ungefähr, die wir lernen können, um ja einfach vieles, was in unserem Leben geschieht, nochmal anders nachvollziehen zu können, besser annehmen zu können und die Sicht darauf ein bisschen zu verändern. Und heute möchte ich zum einen noch auf ein paar wichtige Punkte im normalen Horoskop eingehen. Und dann schauen wir einfach mal, wie lang das wird, ob danach noch ich über was anderes spreche oder ob das dann eine dritte Folge wird. Also zum einen ist für mich in einem Horoskop ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der jetzt kein eigener Planet ist, sondern ein Asteroid, soweit ich es richtig in Erinnerung habe, der Chiron oder Chiron. Und das ist der verwundete Heiler. Und in der Mythologie ist das eine Geschichte, wo jemand verwundet ist und es ist ein Zentaur, also halb Mensch, halb Pferd. Finde ich für mich selbst einfach auch sehr faszinierend. Und derjenige ist verwundet. Und ich weiß leider nicht mehr genau den Detail der Geschichte, warum. Aber ich glaube, es war irgendwie vielleicht eine Strafe für irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. In jedem Fall hat dieser Chiron diese Wunde bekommen und ist quasi mit der Bürde belastet worden, dass das eine Wunde ist, die niemals fertig heilen wird. Die er also auf ewig haben wird. Und es ist aber eine Wunde, der er sich immer wieder zuwenden muss und wo irgendwo schon eine Heilung geschieht, aber sie heilt halt nicht fertig. Und wo in dieser Wunde, in diesem Zuwenden zu dieser Wunde auch Heilkräfte entspringen. Und so habe ich die Geschichte in Erinnerung. Ich hoffe, es ist nicht völlig falsch, was ich mir da gemerkt habe. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber ungefähr so ist die mythologische Geschichte dahinter. In jedem Fall geht es bei Chiron in der Astrologie eben um diese Frequenz von dem verwundeten Heiler, den wir also alle in uns tragen, weil jeder hat in seinem Horoskop einen Chiron. Oder einen Punkt, wo dieser Chiron liegt. Ein Punkt, wo diese Wunde, diese Urwunde liegt. Und das ist für mich so ein wunderschön, kraftvolles Bild dafür, dass wir einfach jeder eine Urwunde haben. Eine Urwunde, die auch niemals fertig heilen wird. Also jeder Mensch da draußen, der dir erzählt, ja hier, ich habe meine Urwunde jetzt fertig geheilt, da kannst du schon mal weise den Kopf schütteln und sagen, nee, das geht gar nicht. Wir können halt die Urwunden in Schichten oder in Etappen heilen. Wir können sie in einer höheren Frequenz quasi bewusster und eben schon etwas geheilter erleben. Aber ich bin mehr denn je, gerade auch mit den Erfahrungen, die ich selber in den letzten Jahren jetzt machen musste, davon überzeugt, wo übrigens astrologisch mein Chiron sehr aktiviert war. Also das schon mal so dazu. Ich habe viele Initiierungen zu Chiron hinter mir. Oder gehe da durch. Und ja, und das ist einfach etwas, was nicht wahr ist, dass wir irgendwie diese Urwunden fertig heilen könnten. Und ich glaube, das ist auch nicht so gedacht. Ich glaube, das ist etwas, was uns irgendwie in eine gewisse Demut bringen soll und dass wir lernen, uns unserem Schmerz zuzuwenden. Dass wir lernen, durch Heilungsprozesse durchzugehen und wie Heilung funktioniert, dass Heilung manchmal Zeit braucht, eben diese Demut da zu entwickeln, Kontrolle und Ungeduld loszulassen, was Heilungsprozesse betrifft. Und zu erkennen, dass auch in einer Wunde ein unglaublicher Schatz liegen kann. Dass Schmerz zum Leben dazugehört. All das schenkt Chiron uns irgendwo. Und für mich ist Chiron auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja eben in einer Welt leben, wo Schmerz um jeden Preis vermieden wird und verdrängt wird, aber dann ja nur unter der Oberfläche wirkt und sich andere Wege sucht, sich auszudrücken. Also auch das, finde ich, ist so ein ganz kraftvolles Bild für diese Frequenz von Chiron, dass wir einfach nicht drum herum kommen, uns unserer Urwunde, unserem Schmerz wirklich in der Tiefe zu stellen, wenn wir Heilung wollen. Und gleichzeitig dürfen wir trotzdem diese Erwartung loslassen, dass Urwunden komplett geheilt werden können. Und ich habe mich viel mit Trauma befasst. Ich habe viel eigene Erfahrungen. Ich habe viel Erfahrung auch in der Traumabegleitung und Heilung der Tiere. Und ich kann schon sagen, manches an Trauma können wir auch wirklich wieder integrieren, sodass Trigger verschwinden und dass es wieder gut ist, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber manches eben auch nicht. Manches begleitet uns eben wirklich in meinen Augen ein Leben lang. Und das bedeutet aber für mich eben nicht, dass wir da den Kopf in den Sand stecken müssen und einfach resignieren sollten, sondern wir dürfen trotzdem uns dem zuwenden und durch das durchgehen, was da aufkommt. Weil es lohnt sich trotzdem, also auch wenn es quasi nicht vielleicht, und das ist vielleicht der Punkt, wir dürfen ja offen dafür sein, dass manche Dinge wirklich vollständig geheilt werden können. Und gleichzeitig dürfen wir auch dafür offen sein, dass manche Dinge einfach immer mal wieder aufkommen. So, wir gehen durch eine Schicht durch und dann ist es erstmal besser und dann kommt irgendwie ein paar Monate, ein Jahr später, was auch immer, nochmal eine Geschichte hoch und dann ist das Thema wieder da. Aber eine meiner Lehrerinnen hat mir dieses Bild gegeben von einer Spirale, dass wir quasi unten starten und unten ist quasi auch wie so die niedrigste Frequenz, wie wir diese Wunde, diesen Schmerz erleben. Und wir gehen dann Stück für Stück höher und werden immer bewusster uns über die Ursachen dafür und verstehen das immer mehr und integrieren dann vielleicht eben auch immer mehr auf körperlicher Ebene und fühlen das, was da hochkommt. Und dann gehen wir quasi in dieser Spirale eine Ebene nach oben und erstmal ist alles super. Und dann kommt aber vielleicht, oder nicht nur vielleicht, in der Spirale kommen wir dann irgendwann an dem gleichen Punkt nochmal vorbei, nur eben auf einer höheren Höhe wie vorher. Und wo quasi dieser Schmerz sitzt. Also wenn wir quasi eine senkrechte Linie durch die Spirale durchziehen, dann sehen wir ja, dass die verschiedenen Ebenen immer wieder über senkrecht gezogen den gleichen Punkt laufen. Und das ist für mich, oder dieses von der Lehrerin, wie ich es bekommen habe, ein wunderschönes Sinnbild dafür, wie wir immer wieder in unserem Leben, durch das Leben selbst, durch unsere Beziehungen, egal ob zu Menschen oder zu Tieren, immer wieder dahin geführt werden, dass wir unserer Wunde begegnen, dass wir dem Schmerz begegnen, dem Trauma, Und dass wir dann dem aber auf einer höheren Ebene begegnen. Und das geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Also wir steigen quasi immer weiter auf, die Schwingung erhöht sich, das Bewusstsein erhöht sich. Wir können anders damit umgehen, wir können uns besser durch diesen Prozess begleiten. Und genau weil das so ist, wächst natürlich auch die Kapazität dafür, dass wir, ich sag mal, tieferen Schmerz, der vorher für uns noch zu überwältigen gewesen wäre, dann wieder integrieren können. Und dann geht es noch eine Runde weiter nach oben. Und ja, und deswegen ist da für mich sehr viel dran an diesem, ja, je höher wir uns nach oben bewegen, desto tiefer geht es auch nach unten. Ja, und manchmal kann das auch frustrierend sein. Und gleichzeitig finde ich das einfach deswegen in dieser Astrologie so ein schönes, irgendwo beruhigendes Bild, dass einfach jeder Mensch hat diesen Chiron in seinem Horoskop, jeder Mensch hat diesen Punkt, diese Wunde, die einfach ein Leben lang immer mal wieder aufgerissen wird und berührt wird oder ja, die einfach immer mal wieder wehtut. So. Und da dürfen wir unseren Frieden mitschließen. Und genauso dürfen wir eben auch das Gold darin sehen. Wir dürfen lernen, dass gerade weil wir diese Wunde haben und weil wir dann im besten Fall viel Zeit und Energie da reinstecken, diese Wunde immer weiter zu heilen, um auf dieser Spirale immer weiter aufzusteigen. Gerade deswegen bekommen wir ein Bewusstsein und auch gewisse Fähigkeiten, auch durch die Überlebensstrategien des Traumas, auch da stecken Ressourcen und Fähigkeiten drin. Aber auch eben in diesem Heilungsprozess bekommen wir Fähigkeiten und können Mitgefühl für andere haben, die gleiche Wunde haben, weil wir uns eben selbst unserer Wunde so tief zuwenden, dass wir eben auch andere, die auch so eine Wunde haben, die bei ihnen vielleicht nicht ganz so dramatisch schmerzt, also vielleicht ist es weniger an diese krasse, krasse Urwunde gekoppelt, sondern halt einfach eine Wunde. So. Ja, aber wir können dann einfach auch für andere viel besser da sein dadurch. Und andere begleiten. Oder eben auch selbst wenn andere die gleiche Urwunde haben, dann können wir trotzdem diejenigen, die vielleicht noch am Anfang des Heilungsweges stehen, viel besser begleiten, unterstützen, verstehen, Mitgefühl haben, wenn wir uns schon unsere eigenen Wunde in der Tiefe zugewendet haben. Und ja, wir können eben für andere einfach nur so tief Raum halten, Verständnis haben, Mitgefühl haben und für den Schmerz, also dem Schmerz eines anderen nur so tief Raum geben, ihn da sein lassen, wie wir das für uns selber können und wie wir das uns selber geben. Und das ist die Einladung von Chiron, sich dem zuzuwenden. Und für mich ist er deswegen irgendwo auch ein ganz wichtiger Punkt, was irgendwo auch in Richtung Berufung gehen kann, weil ich schon davon überzeugt bin, dass da, wo unser tiefster Schmerz ist, dass wir da einfach auch wirklich auch dadurch, also auch durch den Schmerz, dass wir da Kräfte entwickeln, Ressourcen entwickeln, die echt Gold wert sein können. Und die durchaus auch Teil der Berufung sein können. Und das heißt nicht, dass man damit immer beruflich arbeiten muss, aber sich das bewusst zu machen, ah, okay, irgendwo ist es einfach ein Teil davon, was ich der Welt zu geben habe. Das zeigt Chiron, so kann ich es vielleicht besser ausdrücken. Wie auch immer man das dann nutzt und lebt. Das heißt also abschließend, wenn du in deinem Horoskop mal googelst, wie das Symbol von Chiron aussieht und es dann in deinem Horoskop suchst und findest, dann zeigt dir dieser Punkt eben, ja, was einfach ein ganz großer Schmerzpunkt in deinem Leben ist. Und wo vielleicht eben du etwas nicht bekommen hast, was du gebraucht hättest, oder wo die Energie, in dem dieser Chiron dann bei dir liegt, wo du diese Energie in irgendeiner Form auf eine verletzende Weise erlebt hast und wo einfach unglaublich viel Schmerz mit verbunden ist. Und wie gesagt, wir sind sehr gut im Verdrängen, das heißt, es kann durchaus sein, dass es dir erstmal fremd vorkommt. Und da ist dann meine Einladung, dass du einfach, ja, damit mal eine Weile dich immer mal wieder verbindest und immer mal wieder hinfühlst. Aber ja, sehr oft, wenn ich Readings gegeben habe, ist das schon auch etwas, was einfach den Menschen irgendwo schon bewusst ist, dass das ein Schmerzpunkt ist. Und genau, und da würde ich eben auch immer wieder das Zeichen natürlich beachten, aber eben auch das Haus. Und genauso auch, falls Chiron eben irgendwo in Beziehung mit anderen Planeten noch ist. Da bin ich jetzt auch noch nicht so drauf eingegangen, aber auch das ist natürlich auch auch ein Hinweis, was alles quasi Teil der Urwunde so ist. Genau, das ist der Chiron, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und jeder Mensch geht im Übrigen auch in seinem Leben durch ein Chiron-Quadrat oder durch Chiron-Quadrati und durch ein Chiron-Return. Und ich selber bin jetzt gerade durch mein erstes Chiron-Quadrat durch. Kann schon sagen, dass das sehr intensiv war, sehr die Urwunden sind schon sehr unangenehm hochgekommen. Und genau, das ist jetzt irgendwo ein bisschen kryptisch, weil ich jetzt gerade das Thema der Transite hier mit reinwebe. Und da wollte ich eigentlich separat drauf eingehen. Aber vielleicht sage ich einfach mal so viel. Es gibt einfach für jeden Menschen in gewissen Lebensphasen, also abhängig vom Alter, astrologisch einfach auch wichtige Initiationen, um die keiner drumherum kommt. So, und da ist Chiron auch ein oft unterschätzter Punkt, sage ich mal, was diese Initiationen betrifft. Ich finde, darüber wird sehr wenig gesprochen, allgemein über Chiron. Und ja, für mich spielt er einfach eine sehr große Rolle, auch von dem, wie er in meinem Horoskop platziert ist und was ich da die letzten Jahre mit den Transitenergien erlebt habe. Und ja, deswegen ist das vielleicht eben einfach ein großes Anliegen. Kaba spricht außerdem davon, dass er und ich in irgendeiner Form mit Chiron ja irgendwie seelisch da sehr verbunden sind mit dieser Frequenz. Und von daher war das mir jetzt ein Anliegen, über diesen so wichtigen Punkt im Horoskop nochmal ausführlich zu sprechen. Und vielleicht abschließend eben mit Kaba noch dieses Beispiel, wie sich das ausdrücken kann. Also Kaba hat mir schon vor einigen Jahren in einem Tiergespräch gesagt, dass er mit dieser Frequenz von Chiron extrem verbunden ist. Und das führe ich jetzt nicht im Detail aus, aber war auf jeden Fall eine sehr besondere Erfahrung. Und dann habe ich seitdem immer mal wieder hingefühlt, wie er das so lebt, diese verkörperte Frequenz von Chiron. Und Kaba ist ja einfach ein Pony, was eine schwer traumatisierte Vergangenheit, sag ich mal, hinter sich hat. So, also er hat ein wirklich großes Trauma gehabt. Und inzwischen ist dieses Pony einfach von früher kaum noch wiederzuerkennen. Also er hat unglaublich viel Heilung erleben dürfen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie sehr er sich da verändert hat. Und gleichzeitig ist es genau wie bei uns Menschen eben so, dass diese Urwunde, die halt einfach entstanden ist, die trägt er immer noch mit sich. Und es ist immer noch so, dass ich spüre einfach, dass gewisse Situationen schon auch noch was hochholen bei ihm. Und und trotzdem, auch wenn ich zurückgehe, die letzten Jahre, wo er wirklich auch noch viel dieser Traumaenergie in sich getragen hat, hat er trotzdem einfach eine unglaubliche Kraft auch gehabt. Also auch Menschen, die ihn damals schon kennengelernt haben, die da sehr feinfühlig für waren, haben mir das zurückgespiegelt, dass sie das spüren, dass er eine unglaubliche Kraft hat und auch unglaublich viel bewegt, auch, und das ist nämlich so diese Verkörperung von diesem verwundeten Heiler, er hat unglaublich viel auch in Menschen angestoßen, weil er verwundet war, weil er manchmal getriggert reagiert hat, weil er Menschen bewusst gemacht hat, wie unbewusst und unbedacht sie mit Pferden umgehen, weil er Menschen bewusst gemacht hat, wie wo Grenzüberschreitungen beginnen, wo Erwartungen beginnen. Und vor allem mir selbst gegenüber als sein Mensch, den er gewählt hat, ist es auch wirklich so, dass er mich initiiert hat in diese ganze Chiron- und damit Heilungs- und Traumaheilungsebene, sage ich mal. Thematik, da hat er mich rein initiiert. Hätte ich dieses Pony nicht bekommen, wäre ich vielleicht immer noch davon überzeugt, dass ich doch kein Trauma in mir trage. Und das, was mich so fasziniert hat, seit ich da immer feiner drauf achte, dass Kaba eben wirklich auch in Menschen etwas anstößt, die nicht so eng mit ihm leben. Und eben, ja, einfach mit dem, wie er ist, so. Und auch mit seinem Schmerz bewegt er halt unglaublich viel in den Menschen. Und hat da eine unglaubliche Kraft. Und Menschen werden achtsamer durch ihn. Und feiner. Und bei manchen holt er auch halt Widerstand hoch. So. Also in jedem Fall habe ich es in all diesen Jahren mit Kaba wirklich oft erlebt, dass Menschen einfach in die eine oder in die andere Richtung reagieren. So. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sein Weg weitergehen wird, weil jetzt ist er wirklich inzwischen ja nicht mehr wiederzuerkennen zu dem, wie er noch vor einem Jahr war. Der hat da große Sprünge gemacht in den letzten Monaten. Und ja, bin sehr gespannt. Aber deswegen gerade allein dieses Pony lebt diese Chiron-Frequenz wirklich sehr kraftvoll und zeigt einfach auch so kraftvoll, wie wir schon heilsam auf andere wirken können, ohne dass wir fertig geheilt sein müssen. Vielleicht ist das noch ein schöner Abschlusssatz dazu. Und ein anderer Punkt im Horoskop, der auch für mich ganz wichtig ist, ist der Mondknoten. Und der Mondknoten ist quasi das, wo die Seele wachsen möchte, das, wo die Seele sich hinentwickeln möchte, das, wo die Seele so ein bisschen die Komfortzone verlassen möchte, sage ich mal. Und wir haben alle in unserem Horoskop einen Mondknoten, der absteigend ist. Der sieht aus wie so ein, ich sag mal, wie so ein Hufeisen, was man so über die Tür hängt, damit das Glück reinfällt. So sieht der in der Regel aus. Und das ist der absteigende Mondknoten. Das ist quasi der Punkt im Horoskop, wo viel abzulesen ist, was in anderen Leben oder auch karmisch, ahnenkarmamäßig einfach, was wir mitbringen. Und was eben etwas ist, was uns nicht mehr dient in dem Sinne, also wo wir uns darüber hinaus entwickeln dürfen so ein bisschen, wo wir das mitnehmen können, die Fähigkeiten, die daraus entstanden sind und das Gute, was darin liegt, das dürfen wir schon mitnehmen. Aber wir sollen da nicht stehen bleiben und wir würden uns quasi selber klein halten. Also es ist wie so ein bisschen die Komfortzone der Seele, im Guten wie im Schlechten. Also ja, im Guten wie im Schlechten. Wenn irgendwie in unserer Ahnenlinie, ich weiß ich nicht, Frauen ständig irgendwie in so einer Aufopferungsenergie waren, Generation für Generation, und unser Mondknoten deutet da irgendwie drauf hin, dann ist es natürlich nichts, was sich für uns gut anfühlt, aber was eben uns bekannt ist und damit irgendwo auch ja, auch mit einer Zugehörigkeit energetisch, seelisch einhergeht und wo wir, wo unser Nervensystem sich dann auch sicher fühlt, weil es eben etwas ist, was wir gut kennen. Und gleichzeitig ist es eben der Punkt, wo wir uns wirklich, wo wir aufgefordert sind, wo unsere Seele sagt, hey, du darfst dich jetzt darüber hinaus entwickeln, du darfst es jetzt verlassen. Du darfst deine Komfortzone ausdehnen und genau, ja. Und manchmal liegt darin natürlich eben auch nicht nur sowas Schwereres, was ich jetzt genannt habe, sondern keine Ahnung. Also wenn du jetzt theoretisch in einem anderen Leben die Erfahrung mal gemacht hast, in irgendeiner anderen Inkarnation, wie es ist, ein König zu sein, so ungefähr, könnte jetzt die Seele sagen, so deine, ne, das kennen wir schon, jetzt geht's mal darum, in die andere Richtung zu gehen und irgendwie ja, eher in einer Gruppe dich einzufügen. Und vielleicht die Gruppe zu führen, aber eben ja, anders als damals als König. So ungefähr. Also, das ist jetzt ein ganz plattes Beispiel. Das, kann halt sowas sein. Also, wir haben so viele verschiedene Frequenzen astrologisch und so viele verschiedene Inkarnationen in meiner Wahrnehmung, dass da sich halt alles Mögliche drin zeigen kann. Und das war einfach nur meine Absicht mit diesem Beispiel. Genau, und dann gibt es eben den aufsteigenden Mondknoten, wo wir halt uns hinentwickeln dürfen. Und der liegt genau gegenüber und der hat quasi die Form von einem Hufeisen, was eben quasi in unserer Kultur falsch rum ist, wo das Glück rausfällt, also was aufrecht steht, wo der Bogen nach oben geht. Und das ist der Punkt, wo die Seele sich hinentwickeln möchte. Und wo wir aber natürlich eben diese guten Ressourcen aus dem absteigenden Mondknoten mitnehmen können. Also mein absteigender Mondknoten ist zum Beispiel im Krebs und ja, hat noch ein paar andere Energien durch andere Planeten, die da mit dabei sind. Auch das ist natürlich eine Färbung dann davon. Das heißt eben irgendwelche Planeten, die direkt bei deinem absteigenden oder aufsteigenden Mondknoten sind, sind natürlich eben auch nicht zufällig da, sondern drücken eben auch mit aus, okay, was bringst du mit und wo darfst du dich hinentwickeln, was ist es, wo die Seele wachsen möchte. Und bei mir ist eben der absteigende Mondknoten im Krebs und der aufsteigende im Steinbock gegenüber. Und das heißt, es geht für mich schon darum, mehr Führung, mehr Verantwortung, mehr Disziplin, mehr ja, mich in Richtung Erfolg, mich irgendwo auch beruflich oder in mich so auszurichten, dass ich auch was hinterlasse. Und mich quasi in diese Steinbock-Energie einfach mehr reinzubewegen. Das ist die Aufgabe meiner Seele. Und diese Krebsenergie, die ja einfach sehr nach innen gerichtet ist und sehr ja, durchaus introvertiert ist und einfach gerne auch zu Hause ist und die urweibliche Energie ist und das Fühlende, also das tiefe Fühlen ist, das Mitgefühl ist und ja, einfach das Sinnbild der Emotionen. Das ist ja etwas, was ich deswegen trotzdem nicht von mir abschneide. Also natürlich soll ich jetzt nicht gefühlskalt werden. Das ist tatsächlich die Schattenseite vom Steinbock, dass er einfach wirklich sehr hart und gefühlskalt sein kann, weil er so diszipliniert ist und so sehr auf Erfolg getrimmt ist. Was ja auch tatsächlich unsere Kultur, unsere Gesellschaft sehr prägt, diese Steinbock-Energie. Und meine Aufgabe ist es natürlich nicht, diese Qualitäten, die ich in der Krebsenergie habe, dadurch, dass da mein absteigender Mondknoten ist, dass ich da also Fähigkeiten habe auf der Gefühlsebene, die nicht jeder hat. So, vor allem mit den Planeten drumherum. Es ist einfach schon durchaus auch eine Stärke. So, auch wenn da teilweise auch karmische Themen sind, die das anzeigt, die nicht so easy sind, aber es ist eben auch einfach ein Punkt, wo was auch zeigt, dass ich da Ressourcen habe, so, und die soll ich natürlich nicht jetzt auch mit loslassen, sondern die darf ich mitnehmen in meinen Steinbock einen Tritt quasi in den Fokus auf den Steinbock. Und so verstehe ich das halt grundsätzlich, dass wir all das Gute, was wir da in dem absteigenden Mondknoten haben, das dürfen wir bitte mitnehmen. Und zum höchsten Wohle mit in den aufsteigenden Mondknoten da einfließen lassen. Und genau, der aufsteigende Mondknoten ist eben etwas, was sehr oft den Menschen nicht so leicht fällt und wo man wirklich sich so ein bisschen immer wieder überwinden muss, in diese Energie reinzugehen. Und ich war ein bisschen neidisch, weil ich durchaus auch schon Horoskop-Readings gegeben habe, wo dann irgendwie der aufsteigende Mondknoten direkt halt neben irgendwelchen persönlichen Planeten ist oder irgendwie, naja, so platziert ist im Horoskop, dass es den Menschen deutlich leichter fällt, diese Energie zu leben, weil sie halt durch, naja, wenn deine Sonne oder dein Mond oder so, also persönliche Planeten am aufsteigenden Mondknoten sind, dann wirst du halt, dann lebst du das irgendwo fast automatisch, diese Seelenaufgabe darin. So, dann fällt es einfach deutlich leichter. Und war ich ein bisschen neidisch, weil, ja, habe ich nicht. Ich habe halt tatsächlich eher am absteigenden Mondknoten persönliche Planeten, die mich dann eher immer wieder, ja, ein Stück weit, also wo ich einfach lernen darf, ja, wie soll ich das sagen, irgendwo das, was in der Vergangenheit, egal ob jetzt in meiner Ahnenlinie oder in meiner eigenen seelischen Timeline, das, was da irgendwo in der Vergangenheit wirkt, dass ich da achtsam dafür bleibe, wann ich da reinrutsche, weil mich diese persönlichen Planeten da wieder hinziehen. Also von daher schau mal, wo dein aufsteigender Mondknoten ist, wo deine Seele wachsen möchte und freu dich, wenn er irgendwie ja in Verbindung mit Sonne, Mond, Venus, Mars irgendwie so steht. Weil das einfach das deutlich erleichtert. Und ja, gleichzeitig dann eben einfach da auch anzeigt, dass du zum Beispiel, wenn dann eben die anderen Planeten, also wenn da noch andere Planeten dabei stehen, dass du halt in diesen Energien der anderen Planeten auch wachsen darfst. Und andersrum, dass wenn eben Planeten an dem absteigenden Mondknoten liegen, dass die Energien dieser anderen Planeten, die einfach extrem vertraut sind und auf Seelenebene und du da einfach wirklich schon viel mitbringst und dich da sehr sicher drin fühlst in diesen Energien vielleicht auch oder dass da eben auch irgendwo eine karmische Aufgabe drin liegt in diesen anderen Planeten drumherum oder dass diese Energien der anderen Planeten mit Karma oft verknüpft sind bei dir und dann kannst du da einfach nur darauf achten, dass du dich nicht durch diese anderen Planeten am absteigenden Mondknoten immer wieder so, ich sag mal, davon abhalten lässt, deine Komfortzone zu erweitern und dich eben in die entgegengesetzte Richtung zu entwickeln, weil der Mondknoten, der aufsteigende Mondknoten ist ja genau gegenüber. Das heißt, es ist ja, eine sehr duale Energie dazu und zeigt eben einfach an, in, ja, welche duale Energie gerade wichtig für dich ist. So, oder welche Energie, die dem entgegensteht, wo du dich eigentlich sicher und wohl fühlst, was deine Komfortzone ist, wo du viel Erfahrung hast, Ressourcen hast, vielleicht aber auch eben Gepäck, so, was dich aber trotzdem einfach irgendwo bindet. Und du darfst dich dann darüber hinaus entwickeln in eine sehr andere, entgegengesetzte Energie. Ja, das ist quasi die Mondknoten-Thematik. Und die ist nicht so leicht, finde ich oft. Und gleichzeitig habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das schaffe, mich da reinzubewegen, dass dann in meinem Leben immer wieder auch vieles in einen Fluss gekommen ist, wo es wirklich stockt und sich sehr zäh anfühlt, wenn ich wenn ich zu sehr in dieser Energie von dem absteigenden Mondknoten verharre und zu wenig die Energie vom aufsteigenden Mondknoten lebe oder da sogar Widerstand gegen habe. Genau, das ist noch so die Geschichte dazu. Und dadurch, dass das ja zwei Punkte sind, haben wir halt immer verschiedene Achsen. Also wir haben die begonnen beim Widder, beim ersten Zeichen, haben wir halt die Widder-Waage-Achse, wo es um das Ich oder das Du geht, also um die Beziehungen. Du in Beziehung, so ungefähr. Und um Autonomie versus Bindung, Grenzen versus Verbundenheit und Liebe. Irgendwo auch dann dieses Thema von Wut versus Frieden und Harmonie. Das ist so diese Widder-Waage-Achse. Dann haben wir, das heißt, je nachdem, wo dann dein aufsteigender Mondknoten ist, darfst du dich in die Richtung entwickeln und die andere Richtung ist deine Komfortzone, so ungefähr, das, was du gut kannst. Oder wo du halt karmisches Gepäck, also wo Karma dich immer wieder, wo du vielleicht Ahnenkarma zu heilen hast, zum Beispiel. Oder eben auch aus deinen Inkarnationen. Und dann haben wir die Stier-Skorpion-Achse, wo es um das Thema Urvertrauen versus Machtlosigkeit und Trauma geht, wo es um Sicherheit und Stabilität versus Transformation und Schattenarbeit geht, Kontrolle, Macht, aber auch Ermächtigung. Das sind alles Skorpionenergien und der Stier bringt diese Erdung und Körperpräsenz halt einfach ganz natürlich mit. Und das Urvertrauen, dieses Vertrauen in den Körper, in die Sicherheit, in Stabilität. Es geht um eigenes Geld versus Geld von anderen, also irgendwo auch finanzielle Abhängigkeiten. Es geht um Sinnlichkeit versus, ja, also der Stier ist schon durchaus sehr sinnlich, aber die eigentliche Sexualität ist eher dem Skorpion zugeordnet. Also irgendwo, aber beide haben halt diese gemeinsame Schnittmenge da irgendwo und trotzdem äußert es sich ein bisschen anders. Ja, und der Stier ist sehr, der genießt gerne und ist irgendwie ja sehr in der Ruhe und Präsenz und Achtsamkeit, das sind alles Dinge, die dem Stier sehr leicht fallen. Auch gar nicht immer so unbedingt bewusst. Das ist ihm nicht unbedingt bewusst, aber ja, fällt ihm halt leichter als anderen Energien, das einfach so natürlich zu leben. Und das Skorpion ist dagegen einfach sehr extrem. Das ist das Zeichen der Extreme. Also das ist, ja, also Skorpion ist einfach krass. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Und bringt ja einfach eine unglaubliche Tiefe auch mit. Und gleichzeitig kann es eben ja schon auch in die Tiefe reißen. So. Also es kann schon auch sich selbst oder andere da wirklich runterziehen durch diese Energie von diesen Extremen. Genau. Das ist so die Achse. Dann haben wir die Zwilling-Schütze-Achse, wo es um die Kommunikation, die Offenheit, die Neugier geht, das Lernen versus das Lehren, die Weisheit, die auch aus der Intuition mitkommt und nicht nur aus dem Verstand, versus auch einem Glauben, also nicht immer nur alles rational verstehen zu wollen, sondern eben auch einfach an etwas zu glauben. Und gleichzeitig auch, während der Zwilling halt ja sehr vielfältig eben in alle Richtungen irgendwo offen und neugierig ist und dadurch sehr wertfrei ist und sehr viel Verständnis für alle hat, ist der Schütze halt sehr auf eins, also der taucht lieber in ein Thema richtig tief ein, so in die, so eine Wissenschaftsenergie oder Forschungsenergie. Und es kann aber auch sehr dogmatisch dann werden und sehr rechthaberisch oder ein bisschen größenwahnsinnig. So im Sinne von, ja, der kann halt diese Offenheit verlieren, die der Zwilling hat. Und gleichzeitig hat der Schütze halt, bringt quasi das mit, dass da wirklich in ein Thema auch richtig tief reingetaucht wird. Und es dann nicht nur so an der Oberfläche bleibt. Genau, das ist so die Achse. Und dann haben wir Krebs Steinbock, da habe ich ja schon ein bisschen drüber erzählt. Und dann haben wir noch Löwe Wassermann, wo es ja eben zum Beispiel dieses Bild von dem König versus füg dich in die Gemeinschaft ein, würde dazu passen. Weil Löwe halt die Energie ist, die durchaus in karmischer Hinsicht auch mit einem König sein, assoziiert sein kann. Herrscher sein, wie auch immer. Jemand, der einfach sehr, ja, der da durchaus irgendwo Ruhm hatte. Und da geht es mit der Löwe-Energie in jedem Fall auch um das Thema Sichtbarkeit und darum, im Mittelpunkt zu stehen, gesehen zu werden, Lebendigkeit, Freude, sich selbst zu verwirklichen, das ist alles so die Löwe-Energie. Und da dem gegenüber steht dann eben der Wassermann, der die Gruppe repräsentiert, das Kollektiv repräsentiert, Netzwerke, Gemeinschaft, Freundschaft, wo es irgendwo darum geht, diese Einzigartigkeit eines jeden in einer Gemeinschaft zu würdigen, da sein zu lassen und sich aber eben auch zu erlauben, anders zu sein als andere und gleichzeitig aber trotzdem irgendwo auch, ja, eben in einer Gemeinschaft zu sein und wo es auch mit der Wassermann-Energie um größere Visionen geht, die über einen selbst halt hinausgehen, wo man irgendwie einem Kollektiv dient, wo man die Welt verbessern möchte und wo es nicht nur darum geht, um das eigene Ego, wie bei dem Löwen in der Schattenseite dann mehr, wo man irgendwie halt sehr um sich selbst kreist und wo man ja, vielleicht auch egoistisch werden kann dann so. Und auch wenn ich nochmal das mit einbeziehe, der Löwe ist ja das Zeichen der Sonne. Also das gehört zu der Sonne. Und die Sonne ist irgendwo unser Bewusstsein, unser Licht, unsere Essenz vielleicht irgendwo durchaus auch. Der göttliche Funken. Und Uranus ist auch von der Symbolik, wenn man die beiden Symbole verbindet, ist es auch ist da eine Ähnlichkeit. Und Uranus ist das höhere Bewusstsein, also das Bewusstsein, was einfach über das Menschliche noch hinausgeht. Und was einfach den Raum erweitert. Und deswegen passt das, finde ich, auch nochmal so dazu. Also ja, das eine ist eben etwas, wo man sich selbst verwirklicht, wo man wo es darum geht, selbst auf einer Bühne zu stehen, so ungefähr. Der Löwe ist eben ja wirklich auch diese Energie von der Bühne. Und der Wassermann ist eben mehr die Energie von du selbst sein, aber eingebettet in etwas Größeres und dienend dem Größeren, das Größere voranbringend und mit dem eigenen Sein etwas verändernd. Genau. Und daran ist ja nichts falsch. Also es kann durchaus ja auch sein, dass du deinen Mondknoten, den aufsteigenden Mondknoten im Löwen hast und dass es vielleicht eben für dich wirklich auch dann dran ist, dass du den Fokus mehr auf dich lenken darfst. Und darauf, dass du dich selber mehr siehst und gesehen wirst und anerkennst und feierst. Genau. Ja, das ist so die Achse. Und dann haben wir ja noch abschließend die Jungfrau-Fische-Achse, wo es dann eben um zum Beispiel die körperliche Heilung versus der seelisch-feinstofflichen, energetischen Heilung geht, wo es um dem Dienen auf der irdischen Ebene geht versus dem sich dem Göttlichen hingeben und einfach nur Gefäß sein für die göttliche Energie und sich dem Flow und der höheren Führung, der Intuition völlig hingeben versus eben rational, analytisch zu gucken, was die nächsten Schritte sind, wie man was verbessern kann, was jetzt irgendwie dran ist und strukturiert und geordnet an Dinge ranzugehen. So, das ist einfach diese Achse. Und auch da zum Beispiel die Jungfrauenergie ist sehr kritisch und sehr auf Verbesserung und Optimierung und ja, darauf ausgelegt. Sie ist dafür da, zu sehen, wo Schwachpunkte da sind, wo etwas verbessert werden kann. Und das dann zu tun und da ganz praktisch ranzugehen und analytisch und auch rational. Und die Fische-Energie im Gegensatz ist eben wirklich dafür da, sich hinzugeben und völlig die Kontrolle loszulassen und sich zutiefst einem Flow hinzugeben und zutiefst, das ist diese tiefste Verbundenheit, die ein Wesen erfahren kann, ist in der Fischefrequenz gespeichert. Es ist die göttliche Liebe, die die höchste Form der bedingungslosen Liebe ist quasi in dieser Fischefrequenz angelegt. Und die Fischefrequenz, da gibt es kein Optimieren, kein Verbessern, kein kritisches Denken, kein Hinterfragen, keine Struktur, keine Planung. Es gibt nur Flow und Hingabe und Verbundenheit und absolute Grenzenlosigkeit. Und das ist natürlich auf der einen Seite schön, und wie alles kann das alles in Licht und Schatten kippen. Beide Energien, immer, auf allen Polen. Und mit den Mondknoten dürfen wir halt achtsam dafür werden, wann wir unseren absteigenden Mondknoten im Schatten leben, also wo wir uns quasi davon wo wir Entscheidungen treffen oder uns auf Arten und Weisen verhalten, die so entgegengesetzt sind von dem aufsteigenden Mondknoten, dass wir uns da eben limitieren. Also eben zum Beispiel, wenn ich mit meinem absteigenden Mondknoten ist es einfach in meinem Horoskop sehr sichtbar mit allem, was drumherum da ist, mit dem Haus, anderen Planeten und so weiter. Dass es für mich echt ein Stretch ist, mit meinem Wirken selbstständig, also mir da was aufzubauen, so. Und rauszugehen, mich zu zeigen, da dran zu bleiben. Ja, das ist durchaus da sichtbar. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, okay, das fällt mir nicht so leicht, mich da irgendwie so rauszubewegen und ja, da irgendwie mich selbst so auch zu führen, wie es dann nötig ist und so. Und ja, und dann lasse ich das. Dann bleibe ich einfach in meinem stillen Kämmerlein, ziehe mich zurück und mache es mir halt einfach nur zu Hause, nur für mich schön, ohne dass ich da irgendwie mit rausgehe und ohne dass ich damit irgendwas in der Welt bewegen möchte. Dann würde ich meinen absteigenden Mondknoten im Schatten leben. So. Und ja, und das ist so ein Punkt, wo ich einfach merke, okay, gewisse Aufgaben, da kommst du nicht drum rum. Wenn du sie nicht annimmst, dann wird das Leben nicht bequemer, nicht einfacher und nicht, ich sag mal, nicht langfristig gesünder für dich. Weil es gab ja durchaus auch eine Zeit, wo, ja, wo ich meinen aufsteigenden Mondknoten noch deutlich weniger gelebt habe als jetzt. Und damals ging es mir deutlich schlechter. Ja, so, das so dazu. Und deswegen, wir dürfen da einfach achtsam mit bleiben, wann wir da reinrutschen in diese, ich sag mal, in diese Falle. Und genauso höre ich eben auch immer wieder, dass man den absteigenden Mondknoten so hinter sich lassen soll und sich nur auf den aufsteigenden fokussieren soll. Und das sehe ich halt auch ein bisschen anders, weil wir halt schon da ja auch einfach Ressourcen haben, die ja auch wichtig sind und wertvoll sind. Und Es gibt ja zum Beispiel, wenn ich Mind Placement benutze, es gibt ja schon einfach genug von dieser Steinbock-Energie auf ungesunde Weise gelebt, in dieser konsumorientierten, erfolgsorientierten Gesellschaft. Und ja, und es ist halt quasi genau meine Aufgabe, das, was ich mit diesem, mit meinem absteigenden Mondknoten, der eben auch mit mehreren Planeten bestückt ist, die ja das dann auch noch mit färben, der also einfach sehr, sehr viel Wumms hat, sagen wir mal so. Ich habe da einfach Kräfte und die darf ich mitnehmen, um diese Steinbock-Energie anders zu leben. Vor allem bei mir ist der Steinbock auf Mondknoten eben auch noch mit Uranus und Neptun verknüpft, was halt auch beides wieder diese Fische- und Wassermann-Frequenzen noch mit rein schwingt. So. Und das heißt, dass ich irgendwie ja diese Aufgabe habe, irgendwie ja so in die Richtung zu wirken, wie ich es ja jetzt auch schon tue, das sieht man in meinem Horoskop unter anderem am Mondknoten. So, das wollte ich einfach nochmal damit ausdrücken und würde ich das jetzt einfach weiter negieren und vermeiden, bin ich mir recht sicher, dass dann die Seele halt einfach lauter spricht irgendwann, weil es halt einfach der Mondknoten einfach das der Punkt im Horoskop ist, ja, wo die Seele wachsen will, Punkt. Und sie will da halt wachsen. Das heißt, natürlich ist das nicht unbedingt immer einfach und angenehm und easy. Genau. Das ist der Mondknoten. Und gerade weil das natürlich etwas ist, wo eben auch wieder viel Energie hinfließt und viel der Fokus hingeht, ist auch das für mich ein weiterer Punkt, wenn man so sich fragt, was ist meine Berufung, was ist meine Seelenaufgabe, wofür bin ich hier? Der Mondknoten sagt dir da schon sehr viel zu. Also der ist da schon eine sehr wichtige, ein sehr wichtiger Hinweisgeber, wofür deine Seele losgeht, was deine Seele lernen möchte, wachsen, wo sie wachsen will und was dann natürlich ja auch etwas ist, was du weitergeben kannst und gleichzeitig oder wie du, was du in dein Wirken, in deine Berufung, in deinen Beruf, wie auch immer, oder ob du das auch nur in deinem Leben als Mutter, wie auch immer, wo du das einfließen lassen kannst. Also zum Beispiel lebe ich meinen Mondknoten auch im Zusammensein mit meinen Tieren. Das ist mir auch irgendwann mal bewusst geworden. Das ist da auch schon, dass ich da diese Mondknotenachse echt schon sehr sicher und souverän dort lebe. Und ja, beruflich darf das dann einfach sich noch weiter stabilisieren. Aber genau, auch da kannst du theoretisch gucken, in welchen Lebensbereichen lebe ich diese Energien vielleicht schon. Ja, und natürlich ist es auch so, dass diese Fähigkeiten, die du mit dem absteigenden Mondknoten hast, die können natürlich genauso auch für das, was du kannst und anderen zu geben hast und was in dein Wirken mit einfließt. Das ist natürlich auch was da vermutlich automatisch diese Ressourcen, die du dir da erarbeitet hast, über verschiedene Inkarnationen hinweg quasi, und was du transgenerational da mitbekommen hast, auch an Stärken, dass das natürlich da auch das stark beeinflusst und genauso eben ja auch die eventuelle Heilung von irgendwelchen karmischen Themen, die dort mit diesen Energien verbunden sind, dass natürlich auch das in irgendeiner Form nicht nur den Weg frei macht dafür, dass du dann wieder leichter in den aufsteigenden Mondknoten dich bewegen kannst, sondern dass du das ja auch wieder dahin mitnimmst in die Welt hinaus. So. Ich hoffe, das ist so einigermaßen verständlich, wie ich das versuche in Worte zu fassen, was ich da so an Impulsen habe. Und jetzt hätte ich fast vergessen, dass ja auch noch Lilith ein wichtiger Punkt im Horoskop ist. Die Lilith, das ist quasi, ja auch mythologisch, ist es ja die Frau, die aus dem Paradies geworfen wurde. Die erste Frau, die Frau, die sich nicht zähmen ließ, die wild und ungebunden, also nee, ungebunden ist nicht richtig, aber die wild und frei und laut und rebellisch und so weiter war, also die einfach durchaus sehr autonom und sehr stark war und ja, sich da nicht einfach unterbuttern ließ, so ungefähr. Das ist die mythologische Entsprechung, mal ganz kurz runtergebrochen, von Lilith, die eben, bevor Adam die Eva bekam, die ja, soweit ich mich erinnere, aus seiner Rippe entstand, so ungefähr, gab es eben Lilith. Und die war eben Adam wirklich ebenbürtig. Aber ja, sie war einfach zu unangepasst und zu frech, zu ja, hat sich da einfach nicht so angepasst, wie es quasi hätte sein sollen, und wurde aus diesem Paradies dann verbannt. Und Eva ist ja das Sinnbild für diese sehr angepasste Frau. Für die Frau, die ja wirklich, ich sag mal, mehr zu dem Mann aufsieht und mehr ja, in so einer, in der Schattenseite, in einer, auch in einer sehr co-abhängigen Verbindung steht, aber die eben auch einfach sehr, sehr weich ist, so, und sehr hingebungsvoll. Und ja, und Lilith ist eben einfach ja, eher wie so ein stürmisches Meer, was irgendwie sich nicht zähmen und bändigen lässt. Und was aber, also ich finde das so interessant, auch da nochmal das so mitzunehmen, weil dieses Sinnbild von Eva ist in der Venus drin enthalten. Also diese Liebe, die durchaus auch sich sehr anpasst, also Venus und Waage. Diese Liebe, die sehr auf Harmonie bedacht ist und auf Frieden und Diplomatie und ja, die sehr hingebungsvoll sein kann. Und wo man sehr auch die Bedürfnisse des anderen sieht. Und das sind ja alles Eigenschaften, die muss man ja gar nicht zwangsläufig in der Schattenseite leben, sondern das kann ja auch in einem gesunden Maß etwas sehr Schönes sein. Oder richtig gelebt, ich sag mal auf der lichtvollen Seite gelebt, es sind das ja aber auch Frequenzen, die wirklich wertvoll sind. Und gleichzeitig ja, haben wir eben auch in dieser mythologischen Geschichte da schon so ein Sinnbild dafür, wie diese wilde Seite der Frau, die auch autonom ist, die auf Augenhöhe mit dem Mann ist und die, die eine eigene Meinung hat, die vielleicht auch mal eine andere Meinung hat, die für sich einsteht, die ist quasi verbannt worden, geschichtlich. Und deswegen finde ich Lilith im Horoskop so einen wichtigen Punkt, weil wir alle haben diesen Punkt. Wir alle haben ja auch männliche und weibliche Energien, Yin und Yang in uns, Mars und Venus. Und Und Venus wird eben, also der Mond ist auch eine weibliche Energie, das, und die Sonne auch eine männliche Energie. Also es gibt da auch noch mehr. Aber eben, wir haben jede Frau, also vor allem die weiblichen Wesen, die Frauen, das ist ein Riesenthema, wie sehr diese Lilith-Energie unterdrückt wird. Und wie sehr das auch konditioniert ist, dass diese Venus-Energie gelebt wird, aber auch quasi schon bei kleinen Kindern gefördert wird. Und ich meine, wie oft erleben wir das denn, dass kleine Kinder, im Endeffekt ist es egal, ob Junge oder Mädchen, aber bei Mädchen erlebe ich, ist es meiner Meinung nach einfach stärker ausgeprägt, dass diese wilde Lebendigkeit, dieses Ungezähmte, dieses Rebellische vielleicht auch, dieses für sich einstehen, dieses wirklich Kraftvolle und Unabhängige und sich eben auch einfach nicht alles gefallen lassende, für sich einstehende, dass diese Energien gefördert werden, gewertschätzt werden. Wie oft erleben wir das wirklich, gerade bei kleinen Mädchen? Und wie oft werden vor allem kleine Mädchen eben eher dafür gelobt und gefeiert und bekommen dafür Anerkennung, Wertschätzung, wenn sie eben lieb und nett und angepasst und brav sind, also die Venus, die Eva-Energie. Genau. Und Lilith ist eben wirklich dieser Gegenpol, dieses Unangepasste und das, was ja, die Frau, die einfach geht, wenn es ihr nicht passt. So. Und die ihre Wahrheit spricht, auch wenn sie damit aneckt. Die Frau, die also als weibliches Wesen ist es Teil der Natur, da haben wir wieder den Mond, dass einfach wirklich starke Gefühle da sind. So. Es gehört zur weiblichen Natur, dass die Gefühle schon eine Wucht haben können. Und dass das auch oft stärker ausgeprägt ist als bei einem Mann. Das ist irgendwo, es ist auch gesellschaftlich konditioniert mit Sicherheit und irgendwo, glaube ich, darf es auch so sein. So. Und und das ist aber genau der Punkt, dass diese intensiven Gefühle, die einfach wild und vielleicht auch unberechenbar oder ja, auf jeden Fall mit einer großen Wucht und irgendwie mit so einer, ich sag mal, unberechenbar, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber diese Gefühle, die können halt wie ein tosendes Meer halt einfach krass sein. So, und das ist Lilith-Energie. Das ist halt ein Sturm, ein wildes Meer. Das sind so die Sinnbilder für Lilith. Und es trägt jeder in sich und vor allem natürlich die Frauen als weibliches Wesen einmal mehr als Betonung eigentlich so. Und es wird aber einfach, genau wie in dieser Mythologie, verdrängt und abgespalten und verboten und ist nicht gewollt, wird nicht gewertschätzt. Und genau darin liegt aber die Lebendigkeit von jedem von uns. So, dass wir halt alles da sein lassen, auch den Sturm, auch die tosenden Wellen, die krasse Brandung. Genau jetzt fängt hier im Übrigen ein Sturm an mit krassem Regen. Finde ich auch sehr faszinierend. Also falls ihr das jetzt hört, es wird laut. Da Das finde ich sehr faszinierend, ein bisschen Magic. Ich spreche über Lilith als Urgewalt, als wilde Urgewalt, und genau das manifestiert sich im Außen. Da sind wir mal wieder dabei, wie alles miteinander verbunden ist. Genau. Ja, und genau das ist das, was unsere Gesellschaft einfach nicht haben will. Und was aber mit einem Preis einhergeht, den wir alle zahlen. Und wir alle werden krank, wenn wir in Beziehungen, was ja die Venus repräsentiert und die Waage, wenn wir nur diese Eva-Energie da wertschätzen, dieses angepasste, harmoniesüchtige, immer liebevolle, immer nette und immer ja-sagende, aufopfernde, co-abhängige Muster weiterfahren. Natürlich, wie gesagt, es hat auch seine Lichtseiten, aber in dem Moment, wo wir die Lilith wegsperren, rutschen wir sehr schnell in die Schattenseite von der Venus und der Eva-Frequenz. So, und also Venus ist ja mit der Waage gekoppelt und dem siebten Haus, das habe ich ja in der ersten Folge erklärt, aber genau, dann rutschen wir sehr schnell in diese Schattenseiten davon. Und die Lilith ist einfach in meinen Augen, nehme ich das immer mehr wahr, als einen wichtigen, ausgleichenden Punkt zu dieser Venus-Eva-Energie. Und dass eben genau in dieser Lilith-Frequenz unsere, ja, unsere Lebendigkeit auch mit drin liegt. Und dass wir da uns wirklich erlauben dürfen, unsere, ich sag mal, unsere Lilith-Stärken, die man eben im Horoskop sehen kann, da wo die Lilith steht, unsere persönlichen Lilith-Energien, dass wir uns wirklich erlauben dürfen, die zu leben. Und in den Bereichen, wo unsere Lilith halt steht, in dem Zeichen, in dem Haus, mit den Planeten verbunden und so weiter, dass wir uns da wirklich erlauben dürfen, da einfach unangepasst zu sein, anders, also anzuecken und ungezähmt, wild, frei uns auszudrücken, auch wenn das vielleicht eben mal auf Widerstand stößt und auf Ablehnung, und dass wir da ja, diese wilde weibliche Seite in uns genau da leben dürfen. Und man sagt eben ja auch, Lilith ist quasi der schwarze Mond, also es ist wirklich diese tiefe, dunkle Weiblichkeit, die in den Schatten gedrängt wurde, die verbannt wurde, die unsichtbar gemacht wurde, die verboten wurde irgendwo. Also auch da ist das, finde ich, in dieser Ausdrucksform drin enthalten. Weil was ist denn ein schwarzer Mond? Naja, ein Mond, der schwarz ist, denn die sind nicht mehr am dunklen Nachthimmel zu. Der ist vielleicht da, aber er ist halt überhaupt nicht mehr wahrnehmbar und greifbar. Und er ist vielleicht noch da, aber gleichzeitig irgendwie halt auch nicht. Und ja, also die Lilith ist ein Spiegel für genau diese wichtige Energie, und daher die Einladung, dass du auch mal für dich nach deiner Lilith schaust. Das ist, wie gesagt, eben einfach nur ein Punkt, also der berechnet wird, ist kein eigener Planet, aber ein unglaublich wichtiger Punkt. So, mit einer sehr wichtigen Aufgabe und Energie darin und kann dir eben sehr viel darüber sagen, ja, in welchen Lebensbereichen du vielleicht einfach wilder, ungezähmter deinen Weg gehst, den andere vielleicht nicht verstehen, den andere vielleicht nicht gutheißen. Und dass es aber wichtig ist und genau richtig ist und dass es einfach dir entspricht. Und wo du vielleicht auch einfach genau spürst, wo du mehr ein Radar dafür hast, was ist wirklich stimmig. Also ich fühle die Lilith da schon auch sehr nah an dieser Wahrheitsfrequenz dran. Also Wassermann ja auch. Und der Skorpion kann auch durch Fassaden durchgucken. Und die Lilith ist für mich aber auch so eine, ja, irgendwo schon so ein Sinnbild dafür, Wahrheiten auszusprechen, auch wenn sie unbequem sind, wenn sie anecken, oder Wahrheiten zu erkennen, die andere halt nicht sehen wollen. Das sind so, also diese ganzen drei Energien, Wassermann, Skorpion und Lilith, die haben da Fähigkeiten in meinen Augen, da einfach mehr zu sehen als andere und mehr auch dann auszusprechen und anzuecken als andere. Genau, und deswegen der Punkt, wo deine Lilith steht, kann da durchaus auch ein wertvoller Hinweis sein, wo du aufgefordert bist, deine Wahrheit zu sprechen, auch wenn sie echt unbequem ist, für dich einzustehen, auch wenn es Gegenwind gibt und wo du vielleicht den Bullshit dieser Welt leichter erkennst, durchblickst als andere und wo du dir deine Freiheit, also deine Wahrheit, wo du dir das nicht nehmen lässt. Genau. Und damit mache ich es jetzt für heute auch rund und ich bedanke mich für dein Lauschen, deine Zeit. Hoffe, es hat dir was geholfen, dich weitergebracht, dass du dich und dein Horoskop noch besser verstehst und da weiter eintauchen kannst. Und ja, dann wird es wohl noch eine dritte Folge geben, wo ich dann über Aspekte, also die Beziehungen der Planeten untereinander spreche, was auch einfach wichtig ist, so grundlegend ein bisschen zu verstehen. Und über die Transite spreche, also das, wie dann die aktuellen Planeten uns im Hier und Jetzt noch beeinflussen, weil das ist ja eben zusätzlich der Fall zum Grundhoroskop. Genau, also wenn dich das interessiert, dann sei gerne auch bei der nächsten Folge dabei.